zuzuhören. Melanie, darf ich dich nach vorne bitten?
Sicherlich. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ich kann mich nicht immer an alle Gesichter erinnern. Aber nur mal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin vom Beruf, bis Gott vor 4 Jahren dann meinen Weg statt in die Mission direkt zu Open Doors gebracht hat. Und ja, ich habe den Schritt nie bereut. Im Gegenteil, also mein Glaubensleben über die letzten 4 Jahre ist unglaublich bereichert worden. Und ich darf euch heute zumindest in einen kleinen Teil mit hineinnehmen und einladen. Ich gehe mir davon aus, dass die meisten von euch Open Doors kennen. Für die, die es nicht kennen, zeige ich euch mal kurz einen Herrn, der das gegründet hat. Muss ich gucken, wo ich hinhalten muss. Ha, da piept's. Genau. Geht irgendwie nicht, vielleicht magst du weiterschalten, genau. Das ist der Bruder Andrew, der hat das Ganze 1955 gegründet, angefangen als Bibelschmuggeldienst. Seine Lebensgeschichte ist unglaublich ermutigend. Er hat eine ganze Biografie darüber geschrieben und dieser Satz, er tat, was er nicht konnte, ist ein sehr spannender Satz, denn Bruder Andrew wurde gefragt, wenn es denn mal soweit ist, dass er stirbt, was möchtest du denn, dass auf deinem Grabstein steht? Und dann sagte Bruder Andrew, da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Eine davon ist, er tat, was er nicht konnte. Weil Bruder Andrew in seinem Leben mehr als nur einmal erlebt hat, dass Gott so viel mehr zu tun vermag, als man sich als Mensch überhaupt vorstellen kann. Und es lohnt sich, seine Geschichte ein bisschen näher, sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man Geschichten hört von Gottes Wirken, dann macht es einen irgendwie erwartungsvoll, dankbar. Ja, weil man einfach wieder realisiert, wie groß unser Gott ist, dem wir dienen. Und dann aber hat man im Gegenzug diese Karte, genau, könnt ihr einfach ihr weiterschalten, ich sag's euch dann, genau. Da sieht man dann diese Karte, den Weltverfolgungsindex, ja, der 50 Länder abbildet, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Die Karte ist jetzt frisch rausgekommen, das bildet einfach ab, wie hat sich die Verfolgungssituation in dem letzten Jahr verändert. Ah ja, danke schön. Wie hat sich das Ganze verändert? Und ich möchte dazu gar nicht viel sagen, ich möchte euch ermutigen, nehmt euch so eine Karte mit, schaut zu Hause nach, schaut auf der Webseite nach, lernt Geschwister in den verschiedensten Ländern kennen. Aber diese Karte ist eine Karte, die nicht nur Gottes Wirken in diesen Ländern zeigt, sondern das ist vor allem eine Karte, die sehr viel Leid, Schmerz und einfach Unvorstellbares, sage ich mal, abbildet. Dort geht es nicht nur um 360 Millionen verfolgte Christen als Gesamtes, sondern dort geht es um Einzelpersonen, Einzelschicksale, egal ob auf Platz 1 oder auf Platz 50. Die Rangfolge hat oft nichts damit auszusagen. Fakt ist, jeder einzelne unserer Brüder und Schwestern dort leidet, weil er an Jesus Christus glaubt und an diesem Glauben festhält. Ich selber durfte jetzt, zum Glück hat Corona nachgelassen, auch mal in Länder reisen und ich werde euch heute im Verlauf auch eines der Länder zeigen, in das ich selber reisen durfte und wir werden dann für Geschwister dort beten. Ich möchte aber zuerst uns ein bisschen ermutigen. Warum denn Gebet? Ich bin christlich aufgewachsen und ich muss schon sagen, naja, man hört immer, Gebet hat Kraft, Gebet hat Kraft, Gebet hat Kraft. Und was macht man? Man betet. Und dann passiert halt manchmal doch nicht sofort was. Und es frustriert einen. Und ich muss sagen, ich habe mich selber in der Position gefunden, ich bete für all diese Christen, die Einzelgeschichten, aber ich bekomme halt nicht immer die Information, ob da was passiert ist. Und es kann einen richtig leicht frustrieren und man hört Stück für Stück auf, im Gebet dran zu bleiben. Und ich möchte euch heute in den ersten paar Minuten ermutigen, dass Gebet wirklich was bewirkt. Und Bruder Andrew hat selber gesagt, genau, wenn wir verstehen würden, welche Kraft unser Gebet entfalten kann, wären wir 100-mal am Tag auf unseren Knien. Und ich glaube, er hat recht. Denn ich glaube, solange wir nicht von Gebet abhängig sind, unterschätzen wir die Kraft, die in unserer Zunge liegt. Nicht, weil unser Wort Kraft selbst enthält, sondern weil der Gott, zu dem wir beten, der Gott ist, für den nichts unmöglich ist. Und ich möchte euch jetzt ein paar Verse aus 1. Chronik vorlesen. Ich habe es bewusst in der freieren Übersetzung hier dargestellt, weil mich das selber in meinem persönlichen Dialog mit Gott echt wieder neu zum Gebet ermutigt hat. Und dort heißt es, fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ihr Nachkommen seines Dieners Israel, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählte, denkt an all seine mächtigen Taten und Urteile. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Ich möchte ein bisschen Vers für Vers durchgehen und euch meine Gedanken ein bisschen mitteilen. Dort heißt es, fragt nach dem Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es, sucht sein Angesicht alle Zeit. Ich finde es schön, dass diese freiere Übersetzung da noch so einen zweiten Teil mit anhängt. Und zwar heißt es, fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Und ich muss sagen, das hat mich dann schon direkt angesprochen, weil ich festgestellt habe, dass ich oftmals bete, aber wenn ich die Größe des Problems sehe, möchte ich jetzt mal ehrlicherweise gestehen, hatte ich nicht wirklich so viel Glauben, dass das Gebet, das ich hier spreche, auch wirklich irgendwas bewirkt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht es uns allen manchmal so, dass man irgendwie von Zweifeln und Dingen abgehalten wird, wirklich mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen. Wendet euch immer wieder an ihn. Gebet, sein Angesicht zu suchen, ist nicht eine einmalige Sache. Es ist das größte Privileg, das wir haben, dass wir nahe kommen dürfen, dass wir vor Gottes Angesicht kommen dürfen. Mit Dingen, die uns beschäftigen, die uns auf unserem Herz liegen. Rechnet mit seiner Macht. Und ich glaube, in so Situationen erinnere ich mich dann auch gerne an die Apostelgeschichte, und zwar Kapitel 12. Ich werde es euch einfach nur ein bisschen so in meinen Worten wiedergeben. Und zwar die Gemeinde, erste Gemeinde. Ja? So, Petrus plötzlich im Gefängnis. Es wird dann beschrieben, wie stark, dass er dort festgemacht wurde, wie viele Wachen dort abgestellt waren, um zu verhindern, dass er aus diesem Gefängnis wieder rauskommt. Was hat die Gemeinde damals gemacht? Es heißt, sie haben sich versammelt und einmütig die ganze Zeit dort gebetet. Warum haben sie gebetet? Ich glaube, sie haben gebetet, weil sie wollten, dass Gott eingreift und Petrus aus dem Gefängnis holt. Was passiert? Die meisten kennen die Geschichte, ja? Wir lesen, dass ein Engel des Herrn kommt und den Petrus da aus dem Gefängnis rausholt. Der ist ganz verdattert, als er draußen steht und feststellt, wow, er ist tatsächlich wieder frei. Er geht zu der Gemeinde, zu den Leuten, die für ihn beten. Und das möchte ich euch vorlesen. Dann heißt es, als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern sie lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen, du bist nicht bei Sinnen, im Bayerisch wird man sagen, du spinnst. Ja? Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Ich finde das total interessant, weil ich glaube, dass die Rode hat dort gehorcht und sie hat das erkannt. Ich glaube, sie war nur so perplex. Gott hat ein Wunder getan. Ich muss rein. Aber die Gemeinde, die Reaktion finde ich klasse. Die Gemeinde hat mehr Vertrauen darin, dass ein Engel von Petrus vor der Tür steht, als dass Gott wirklich die Gefängnistüren geöffnet hat und Petrus dort anklopft. Und ich glaube, uns geht's oft auch so, dass wir zwar beten für etwas, aber irgendwie rechnen wir ja dann doch vielleicht gar nicht so wirklich mit dem, dass Gott eingreift. Letztendlich, Petrus war Gott sei Dank hartnäckig und sie haben ihn dann reingelassen und dann heißt es, sie erstaunten sehr. Das glaube ich. Warum? Weil Gott ein Gott ist, für den selbst die Gefängnistüren kein Hindernis darstellen. Wenn man dann die nächsten Verse liest, ich glaube, dass das da fast strategisch drinsteht, ja, da heißt es nämlich dann, ihr Nachkommen seines Dieners Israel, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählte, denkt an all seine mächtigen Taten. Und als ich die Verse so ein bisschen bewegt habe, war das, wie wenn Gott mich dann auch erinnert Und zwar erinnert an die Wunder, von denen wir im Alten Testament lesen. Was haben wir denn dort? Ich meine, David gegen Goliath, ja? Kleiner Junge, Steinschleuder, zack, Riese liegt. Ja, oder Josua, die da um Jericho rundum gehen und plötzlich, na, mit Gottes Hilfe, ansonsten wäre da nichts passiert, stürzen die Mauern ein. Oder gehen wir noch weiter zurück, Mose, ja, was war da mit dem Meer? Völlig in Bredouille, ja, er hebt den Stab, zack, trockenen Fußes, trockenen Fußes. Da war nichts Schlamm, trockenen Fußes gehen die da durch. Es ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es erstaunlich. Oder was fällt euch noch ein? Gideon, seine ganze Armee wird reduziert, ja? Und letzten Endes besiegen sie die Midianiter. Nicht, weil er so ein starker Held war, ne? So ein, ich schaff das. Nee, weil Gott ihm Weisheit geschenkt hat. Das ist jetzt nur mehr das Alte Testament. Jetzt schauen wir aber noch viel weiter zurück. Wir schauen zurück auf die Wunder und Zeichen, die Jesus mit seinen Jüngern getan hat. Welche Heilungen, Wunder, Brot vermehrt, Fisch vermehrt, Lazarus aus dem Grab herausgerufen. Selbst der Tod, ja, war nichts für Jesus, weil unser Gott das Unmögliche möglich macht. Und ich würde sagen, wir gehen sogar noch ein Stück weiter. Warum? Wir schauen auf das größte Wunder aller Zeiten. Jesus, der sein Leben bewusst niederlegt, um es 3 Tage später wiederzunehmen, aufzuerstehen. Jesus selber, der Sohn Gottes, hat den Tod überwunden. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, zu dem wir heute beten. Für den nichts unmöglich ist. Und jetzt möchte ich ganz persönlich eine Frage stellen. Wie hast du zum Glauben an Jesus gefunden? Auch das ist ein Geschenk. Auch das ist nicht selbstverständlich. Oder wann hast du das letzte Mal erlebt, dass du gebetet hast und etwas ist passiert? Garantiert hat jeder schon mal irgendeinen Gedanken im Kopf. Und jetzt möchte ich fragen, was macht es mit uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen? Ich kann nur von mir selber sprechen und ich muss sagen, das gibt mir irgendwie Glauben. Wenn ich daran denke, mich an die Wunder und Zeichen, die Gott getan hat, erinnere, dann wird plötzlich mein Glaube wieder aktiv und ich denke mir, wow, egal was kommt, für Gott ist nichts unmöglich. Egal was kommt, Gott kann, er hat Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine wichtige, sage ich mal, Botschaft, auch gerade im Gebet für verfolgte Christen. Ja, weil eben das oftmals kilometerweit entfernt ist. Und dennoch erleben die Kraft der Gebete, vielleicht sogar teilweise mehr als wir. Und da möchte ich euch den Harun vorstellen aus Pakistan. Er war Imam, hat Jesus kennengelernt, unglaublich krasse Geschichte, wurde dann verfolgt, die eigene Familie hat ihm da ganz viel Böses gewünscht, dann einmal stand er sogar dort und jemand mit einer Waffe hat ihn bedroht und er war schon bereit, sein letztes Gebet zu sprechen, als dann jemand ruft, lauf weg, die Waffe funktioniert nicht. Also Harun hat so einiges erlebt. Ja? Er kam mit dem Leben davon und als wir ihn dann interviewt haben, führt er seinen, sag ich mal, Glaubenswechsel und was für ihn das größte Geschenk im Leben ist, auf eine einzelne Begebenheit zurück und da wollen wir uns kurz mal das Video angucken.
Ich verließ mein Haus, um zum Gebet zu gehen. Und dabei begegnete ich einem Christen. Er fegte unsere Straße und er war sehr arm. Und da ich damals gerade Geld hatte, gab ich ihm davon und er nahm das Geld und sagte, Sir, darf ich für Sie beten?
Sir, may I pray for you? And I said, okay.
Ich sagte, ja, okay, du bist ein armer Mann, du kannst beten. Ich wollte ihn glücklich machen. Und er sagte, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Augenblick, für dieses Geld und für diesen Mann. Ich bitte dich für ihn. Bitte zeige ihm die Wahrheit, den Weg und das Leben.
Please show him the truth, way and life.
Er wollte nichts dafür. Er hat die Straße gefegt und er betete. Ein einziges Gebet hat mein Leben verändert. Etwas Liebe hat mein Leben verändert.
Ich finde, es ist erstaunlich, ja, weil man muss sagen, dieser Christ als Straßenkehrer zählt in Pakistan so gut wie nichts. Und er hat ein einfaches Gebet gesprochen. Ganz einfach. Dieses Gebet, sagt Harun, hat sein Leben für immer verändert. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass dieser Straßenkehrer jemals davon mitbekommen hat, was sein Gebet an diesem Nachmittag bewirkt hat? Ich glaube nicht. Heißt es, dass wenn wir oft beten und wir hören nichts, dass Gott nichts tut? Im Gegenteil. Gott steht zu seinem Wort. Gott hört jedes einzelne Gebet, egal ob wir davon hören oder nicht. Und ich hoffe, dass euch das ermutigt. Ja? Gott ist fähig. Gott ist fähig, Lösungen für Situationen zu finden, wo wir menschlich betrachtet keinen Ausweg sehen. Schwester Anni beispielsweise, sie ist in Syrien aktiv. Während dem Bürgerkrieg hat die ein Kinderheim begonnen. Da, wo die Inflation du ohnehin schwer hast, selber über die Runden zu kommen, versorgt sie noch hunderte von Kindern. Und dann hat ein Kollege von mir sie gefragt, hat gesagt, hey Schwester Anni, wie machst du das denn? Ihre Antwort war ganz einfach, also wir beten Gott versorgt. Mein Kollege wollte ein bisschen mehr und hat nachgehakt. Und irgendwann sagt dann Schwester Anni, na ja, pass auf. Wenn wir nichts mehr zu essen haben, dann kommen wir zusammen, trommeln alle Kinder her, wir knien uns hin, wir beten zu Gott. Dann klopft es plötzlich hinten an der Tür. Steht der Mann draußen. Und der Mann sagt, hey du, ich bin mit meinem Lastwagen gerade liegen geblieben, der ganze Frachtraum ist voller Lebensmittel, könnt ihr nicht was gebrauchen? Wir beten, Gott versorgt. Das ist jetzt nur mal die zweite Geschichte von verfolgten Christen, die erleben, dass Gott Gebet hört. Ich selber durfte es erleben mit dem NASA. NASA, der hat mich ganz am Anfang in meiner Zeit bei Open Doors sehr bewegt. Er ist im Iran Gefängnis verurteilt zu 10 Jahren Haft, weil er die nationale Sicherheit gefährdet. Und Gott hat ganz am Anfang mir NASA ganz speziell aufs Herz gelegt. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, erinnere mich immer dann, wenn er Gebet braucht. Und so war das dann auch, ne? Auch beim Rasenmähen, bei alltäglichen Dingen hat Gott mich plötzlich erinnert, für NASA zu beten. Ja? Ist was passiert? Nee, überhaupt nichts. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er versucht hat, dass sein Verfahren neu aufgerollt wird, wurde es abgelehnt. Immer und immer und immer wieder. Und dann hat man eine Möglichkeit. Man muss sich entscheiden. Bete ich weiter im Vertrauen, dass Gott Gebet hört, oder höre ich auf, weil Gott tut ja sowieso nichts. Und ich bin froh, dass ich dran geblieben bin, weil umso mehr durfte ich mich freuen, als uns die Nachricht 2022 erreicht hat, dass NASA vorzeitig einfach so aus der Haft entlassen worden ist. Und das passiert im Iran nicht einfach nur so. Und das hat mich so tief angerührt und ich möchte euch einfach ermutigen, gerade für die, die vielleicht über Jahre hinweg schon für verfolgte Christen beten, lasst nicht nach, denn jedes einzelne Gebet hat Kraft. Jetzt bräuchte ich einen Handwerker. Wer mag mir schnell helfen? Irgendjemanden? Jawohl, auf geht's, zack, zack. So, sehr schön. Wer bist du nochmal?
Johannes.
Der Johannes war das, gell, vorher. So, deine Aufgabe ist ganz simpel und einfach. Und zwar, ich habe da einen Nagel mitgebracht und dein Job ist es, du darfst nur kurz ansetzen, aber dann einfach in einem Schlag rein. Das wird schon. Aber das ist egal, du bist besser wie ich, da bin ich mir sicher. Schau, hi! Ja, dann, nein. Da haben wir nochmal, also mit dem Kleinen, das war nur die Einstimmung, Johannes. So, ansitzen darfst und jetzt aber. Hau dir ab, genau. Ja. Naja, warte mal, schau, ich habe nur mal einen, der hat ein bisschen eine größere Aufschlagfläche. Da funktioniert das mit Sicherheit besser. So, jetzt aber. Gib alles, gell? Ja. Danke dir. Danke dir. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum lasse ich reinnageln? Ich muss sagen, ich habe das Beispiel, dieses Bild selber von jemandem gesehen und das hat mich über Jahrzehnte, sag jetzt da, begleitet. Also war der Teenager und genau, auf jeden Fall finde ich es interessant, weil ich glaube, so wie wir das gesehen haben, Johannes haut mit einem Schlag, ne, Nagel geht rein. Ich glaube, solche Momente erleben wir auch im Gebet. Betest für eine Parklücke, zack, ist sie da. Betest für irgendwas und Gott, reagiert auf ein einzelnes Gebet und die Sache ist erledigt. Ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, ich glaube nicht, dass die Größe des Problems, was damit zu tun hat, ob dein Gebet sofort erhört wird oder erst nach 10 Jahren. Warum? Weil wir heute schon gehört haben, für unseren Gott ist nichts unmöglich und nichts ist zu groß. Aber dennoch, glaube ich, finden wir uns ganz oft in solchen Situationen wieder, wo wir beten und beten und beten und beten und beten und scheinbar passiert nichts. Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich da irgendwie noch kenne namentlich. Gabi, wo ist die Gabi? Sitzt die da irgendwo hinten? Genau, ich habe mir schon gedacht, du sitzt da irgendwo. Gabi, jetzt wenn ich dich einmal frage, da ganz hinten, ja, konntest du sehen, wie weit der Nagel reinging, als der Johannes da draufgeschlagen hat? Nein. Warum? Weil du so weit hinten sitzt, ja? Und ich glaube, dass genau das mit verfolgten Christen auch passiert. Ich glaube, sie sind oft so weit weg, dass wir gar nicht mitbekommen, wenn Gott dein Gebet nutzt, um Brüdern und Schwestern in der Verfolgung zu begegnen. Aber heißt es, dass nichts gegangen ist? Im Gegenteil, ich habe es gesehen, Johannes, das waren gute Schläge, da ist schon was gegangen. Ja? Und ich glaube, ich möchte euch einfach ermutigen, jedes einzelne Gebet hat Kraft, egal ob du das mitbekommst oder siehst oder nicht. Und letzten Endes dürfen wir uns drauf verlassen, ja, wo es im letzten Vers, Vers 14 heißt, er ist der Herr. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Egal wie viel Leid wir sehen, Gott ist ein Gott, der das letzte Wort hat, der überall einen Plan und eine Lösung hat. Und ich glaube, wir haben das größte Vorrecht, daran Anteil zu nehmen. Bevor wir jetzt dann konkret in ein Land gehen, im ersten Vers hieß es, denkt immer wieder an ihn, ja. Und da kommt unser Heft ins Spiel. Wir wollen nicht nur zum Gebet einmal ermutigen und sagen, ah ja, jetzt ist Sonntag, haben wir wieder bewegt, super. Verfolgte Christen brauchen täglich Gebet und bitten uns drum. Und da kommt das Heft ins Spiel. Das ist ein Gebetsheft, wo man einfach über eine Region, dieses Mal geht es um Ostafrika, informiert. Und dann hat man da in der Mitte, für die, die es nicht kennen, ist das jetzt wichtig, ja? Da hat man so einen Gebetskalender drin, den kann man ausreißen. Und dann hast du wirklich für jeden einzelnen Tag des Monats ein Anliegen. Heute geht es um Malaysia. Und das heißt, du musst dir nicht irgendwie was raussuchen, um im Gebet dran zu bleiben, sondern du kannst einfach damit gehen und ihr könnt gerne den Test machen. Es braucht nicht lang, das zu lesen. Und ich glaube, Gebete müssen auch nicht immer 5 Stunden lang sein. Manchmal hört Gott das ehrlichste, kürzeste Gebet, das einfach von unserem Herzen kommt. Und wie gesagt, wenn ihr das schon habt, dann möchte ich euch ermutigen, wieder mehr damit zu beten. Unsere verfolgten Geschwister nicht zu vergessen. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr es euch kostenlos zuschicken lassen. Da müsst ihr hinten auf die Karte leserlich den Namen draufschreiben. Leserlich den Namen draufschreiben. Leserlich wäre sehr nett. Genau, und dann kann man die da hinten in die Box reinwerfen. Das ist keine Spendenbox, das ist eine Beta-Box. Genau. Und wie gesagt, bleibt ihr im Gebet dran. Und ich dachte mir, es passt ganz gut. Meine letzte Reise war nämlich nach Ostafrika. Und dann habe ich mir gedacht, dann bleiben wir in diesem Thema von dem Heft und starten los. Und zwar darfst du gleich mal die Äthiopien-Folie zeigen. Genau. Gucken wir uns mal an, wo das liegt. Das ist noch weiter. Genau. Hier. Genau. Und zwar haben wir es hier, Äthiopien, auf Platz 32 aktuell. Spannend ist, dass Äthiopien mehrheitlich christlich ist, also es hat eine ganz große christliche Mehrheit im Land. Es gibt dort auch den Fall, dass Christen Christen verfolgen. Wie gibt's das? Es gibt dort eine große äthiopisch-orthodoxe Kirche und die folgen sehr strikten Ritualen und sind schon ein bisschen, würde ich sagen, ja, gefangen in viel Tradition. Das heißt, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, lebendig an Jesus glaubt, diesen Glauben vielleicht sogar noch weitergibt, dann ist es selbst für die orthodox äthiopische Kirche ein Dorn im Auge und dann gehen sogar sie gegen Christen vor. Wir durften einen Gottesdienst feiern in nicht so einem schönen Gebäude, ein bisschen einfacher gehalten. Und die haben uns dann erzählt, dass 2 Jahre zuvor Hunderte von orthodoxen Christen auf diese Kirche losgestürmt sind, haben alles zerstört, was drin war. Ein Pastor kann seitdem nicht mehr richtig hören, weil sie ihn halt da ganz irgendwie komisch draufgehaut haben. Und sie waren dankbar, dass Open Doors sie in der Situation und Lage unterstützt hat. Man muss aber schon abgrenzen, die Geschichten, die ich euch heute erzähle, kommen von Christen, die oftmals einen muslimischen Hintergrund haben. Wir waren nämlich in der Region unterwegs, nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in der Region, wo heute tatsächlich Muslime die Mehrheit haben. Ja. Und da haben dann natürlich Christen, gerade ehemalige Muslime, die Christen geworden sind, keine leichte Zeit. Wir durften sehr viele Leute treffen. Ich möchte euch nur ein paar vorstellen, für die wir dann auch beten können. Und zwar ist es die Makeda. Und Makeda hat einiges erlebt. Sie und ihr Mann finden zum Glauben das nächste Bild. Genau. Sie und ihr Mann finden zum Glauben an Jesus. Und sie sind mutig. Sie gehen, also der Mann vor allem, evangelisiert zu den Muslimen und auch zu den orthodoxen Christen. Denn schließlich jeder soll zu einer lebendigen Beziehung an Jesus kommen. Mit der Konsequenz, dass sie regelmäßig bedroht wurden. Sie haben aber nicht aufgehört. Was ist dann passiert? Eines Nachmittags, als sie nach Hause kommen, ja, und Häuser schauen da anders aus, stand ihr Haus und Hab und Gut in Flammen. Sie haben dann sofort versucht, das alles zu löschen. Die Hälfte ihres Hauses war komplett zerstört, die andere war noch bewohnbar und so haben sie dann als Familie in der anderen Hälfte gewohnt. Ein Monat später erzählt uns Makeda, dass sie zum Fluss gegangen ist, um dort, sage ich mal, Wasser zu holen, Wäsche zu waschen. Ihre Kinder waren mit dem Papa zu Hause und haben gefrühstückt. Und dann hört der Papa draußen plötzlich ganz viel Menschen ganz laut irgendwie, ja, er merkt, irgendwas stimmt da nicht, geht da raus, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Leute, die Menschenmenge für ihn gekommen war. Als Makeda dann hochkommt, ne, sieht sie die gleiche Menschenmenge. Aber sie kommt zu spät, denn vor den Augen der Kinder haben sie ihren Ehemann umgebracht. Und dann sitzt Makeda vor uns. Einen Monat zuvor, ihr Haus zerstört, Hab und Gut weg. Dann, ne, kommt der Schlag mit dem Ehemann verloren. Sie hat dann Kontakt zu Partnern vor Ort aufgenommen, die haben ihr dann geholfen, wieder, sag ich mal, ihr Haus, sag ich mal, in Stand zu bringen, dass sie wohnen können und haben sie auch mit Traumahilfe versorgt. Aber Makeda war eine der Personen, wo man das Trauma noch in den Augen sehen konnte. Es wäre falsch zu sagen, dass Gott ist da, alles ist sofort wieder toll. Nee, die gehen durch einen Prozess des Leidens und des Schmerzes hindurch, der Trauer, wo sie auch Gott nicht verstehen. Und trotzdem sitzt Makeda vor uns mit dem Schmerz in den Augen und gleichzeitig sagt sie, ich habe zwar mein Haus verloren, mein Hab und Gut, ich habe sogar meinen Ehemann verloren, aber ich habe immer nur Jesus. Ich habe immer nur Jesus und mit der Botschaft möchte ich gehen. Es hat mich fasziniert und wir haben 25 Geschwister treffen dürfen und es war echt erstaunlich, dass die immer am Ende an diesem Punkt gekommen sind. Ja, wir haben viel verloren, aber sie haben es geschafft, ihren Fokus auf Jesus zu richten, der ewig Bestand hat. Und dann sagt sie am Ende, und deswegen möchte ich mit ihrer Geschichte anfangen, sagt sie, wenn ihr wieder zurück nach Deutschland geht, sie wusste, dass wir in Gemeinden sprechen, dann sagt sie, bitte, sag denen, die uns unterstützen und für uns beten, Dankeschön. Sagt sie, jeden Abend bete ich für sie. Ich kenne ihren Namen nicht. Ich weiß nicht, wer sie sind und wo sie her sind. Aber ich bete, dass Gott jeden Einzelnen dafür belohnt, dass sie an unserer Seite stehen. Und das hat mich schon irgendwie innerlich bewegt, weil ich glaube, verfolgte Christen haben was verstanden. Sie werden gestärkt durch die Kraft der Gebete. Sie spüren das, sie erleben das. Sie sagt uns, wir wären heute nicht hier an diesem Punkt, so wie wir gerade sind, wenn es nicht Menschen gäbe, die hinter uns stehen. Ihr war es wichtig, Dank zu übermitteln. Und ich glaube, ihre Geschichte zeigt, dass verfolgte Christen, egal wie viel Not, Leid und Druck sie erleben, sich eines wünschen. Dass wir auch in der freien Welt sie nicht vergessen, dass wir für sie beten. Und ich glaube, jedes Gebet hat Kraft. Und das Coole am Gebet ist, dass es keine Grenzen kennt. Nichts ist zu weit weg, nichts ist zu verschlossen, als dass Gott dort reingehen kann, Brüder und Schwestern ermutigen kann. Gebet hat die Kraft, uns Anteil nehmen zu lassen. Und ich glaube, Makedas Geschichte zeigt uns einfach, dass dass die Familien dort, gerade die mutig ihren Glauben ausleben, als Komplettfamilie sehr unter Druck stehen. Und so wollen wir einfach auch, gerade jetzt für Makeda vielleicht im Speziellen, ihr könnt das Heft nutzen, da die Namen draufschreiben, wenn euch eine Geschichte besonders anspricht, damit ihr einfach auch die nächsten Wochen und so noch an sie denken könnt. Diese Geschichte war kein Einzelfall, da gibt's ganz, ganz viele davon. Umso erstaunlicher, dass sich das Evangelium gerade in den Regionen unglaublich ausbreitet. Wir haben Pastoren getroffen und die haben uns erzählt, dass Gott, egal ob im Gefängnis, er war selber im Gefängnis und da waren am Anfang 4 Christen und später waren es 36. Und als er dann das Gefängnis verlassen hat, wurde er nochmal reinzitiert, dann waren es schon 54. Also der Glaube breitet sich im Gefängnis aus. Er wurde zu Unrecht beschuldigt und ist dort drin gelandet. Sie erzählen uns, dass sich der Glaube gerade in Moscheen ausbreitet. Unvorstellbar. Sie sagen, einer wird Christ, findet gerade durch die Bibel zum Glauben an Jesus. Warum? Weil die Bibel Antworten dafür gibt, die Fragen, die der Koran aufwirft. Und so finden die zum Glauben und geben das dann direkt an ihre Freunde weiter. Und so breitet sich der Glaube sogar innerhalb der Moscheen unglaublich aus. Ich glaube, das ist auch ein Dankesanliegen, das wir aufgreifen dürfen. Pastoren haben aber gesagt, bitte betet für uns, bleibt bitte dran, weil wir haben zu wenige Arbeiter für die Ernte. Lasst betet, dass wirklich die Gemeinden das auch mehr erkennen und mehr auch investieren, dort Menschen mit der Botschaft der Liebe Jesu zu erreichen. Und das wollen wir auch tun. Also Familien allgemein, wir wollen für, einfach, dass sich der Glaube weiter ausbreitet, können wir auch dafür dankbar sein, dass Pastoren und Leiter einfach gestärkt werden. Ihr müsst euch nicht alles merken, ich projiziere das dann. Wir wollen auch für die junge Generation beten. Wir selber durften oder konnten keine ganz jungen Christen treffen. Allerdings hat uns eine Traumaseelsorgerin ein bisschen von deren Situation berichtet. Und es war für mich echt sehr schockierend zu hören, dass ein 5-Jähriger einfach so ins Feuer geworfen wird, ja, weil die Mama zum Glauben gekommen ist, sie haben sie überlebt, aber sein Trauma. Ne? Andere Jugendliche, wir haben da ein paar Jugendliche, ne, oder junge Leute, die waren zwischen 14 und 17 und die wollten einfach anderen von Jesus erzählen, wurden dann nicht nur zusammengeschlagen, sondern hat dann auf sie uriniert, um sie zu demütigen in Öffentlichkeit. Und den einen jungen Menschen, den wir getroffen haben, das war der Ahmed. Und der hat in der Moschee zum Glauben an Jesus gefunden, war noch nicht einmal so ganz bekannter Christ. Also der war noch so im Prozess. Aber der Imam hat immer wieder gemerkt, dass der so ein kleines Buch an andere auch weitergibt und mit denen das studiert. Und als dann Ahmed sagt, du unterschätzt das Buch nicht, das ist zwar super klein, aber das hat eine große Botschaft, das gefiel dem Imam nicht so ganz. Er wusste, das Buch geht um Jesus. Und dann haben sie Ahmed, der war zu dem Zeitpunkt 18, 19 Jahre alt, haben sie 10 Leute auf seine Gruppe gehetzt. Und weil er der Drahtzieher war, haben sie halt nicht locker gelassen. Sie haben ihn dann irgendwo in den Wald reingejagt. Und das ist halt schon für mich echt krass, eine ganz andere Dimension. Die schlagen dann nicht einfach mit Fäusten, sondern gerade in Äthiopien gibt's Macheten. Und so haben sie ihm dann einfach, ich weiß, das ist brutal, aber dieser junge Mann sitzt vor uns und sagt, hey, die haben mich liegen lassen, weil sie dachten, ich sterbe. Dann kam der Bruder und sagt, hey, Ahmed, also wenn du es jetzt nicht kapierst, du musst die ganze Sache Jesus sein lassen, das bringt dir nur Unglück. Und dann sagt Ahmed, nee, Jesus kann ich sicherlich nicht mehr also verleugnen oder gehen lassen. Und er war Bauer. Als Bauer brauchst du deine Hände. Und er hat gesagt, ich hab's geliebt. Und dann sitzt er genauso wie Makeda vor uns, junger Mann, und sagt, ich habe zwar meinen Arm verloren, ich kann nie wieder als Bauer arbeiten, so wie ich es gewohnt war. Aber sagt er, aber ich habe immer nur Jesus und jetzt werde ich halt einfach Missionar. Das sind Dinge, die einen tief bewegen, aber ich glaube, seine Geschichte steht für mich, für die junge Generation in Äthiopien. Das hinterlässt Traumata. Und die Traumaseelsorgerin hat gesagt, es gibt diese Partei oder diese Gruppe an jungen Leuten, die sagen, ja, Jesus hat gelitten, also nehme ich alles in Kauf. Dann gibt es aber die andere Gruppe an jungen Leuten, die sagen, warum Gott, ich verstehe dich nicht. Und für die Gruppe möchten wir beten. Und auch für die anderen, dass Gott einfach wirklich die jungen Menschen in ihrer Situation stark macht. Dass es sie am inwendigen Menschen stärkt. Denn Jesus ist letztendlich die Hoffnung der Herrlichkeit, die auf ewig Bestand hat. Das ist etwas, das kann ihnen keine Gewalt, kein Druck, kein Leid, niemand und nichts kann ihnen diese ewige Hoffnung jemals wieder nehmen. Aber lasst uns beten, dass Gott ihnen beisteht. Und das letzte Anliegen, das ich euch mitbringen möchte, ist für die Verfolger zu beten. Und auch einen Verfolger durften wir treffen. Ja, wir haben hier den Tamrat getroffen. Und es war ganz lustig, ehrlich, weil wir hatten vorher so viele Geschichten gehört. Und der, wo uns immer wieder genannt wurde, war Tamrat. Der hat das und jenes gemacht. Tamrat. Da, hier. Ja. Und er kam zum Glauben an Jesus. Initialzündung war ein von ihm geplanter Anschlag auf einen Christen. Er wollte in den Hinterhalt locken, aber komischerweise ging dieser Christ an diesem Tag nicht den gleichen Weg wie sonst. Warum? Wir haben auch die Geschichte von dem Christen gehört. Er hat gesagt, du, ich gehe immer den gleichen Weg, immer. Und an diesem Tag hatte ich irgendwie das Gefühl, ich soll den anderen Weg gehen. Er hat gesagt, ich wusste nicht warum, aber irgendwie war das für mich so klar. Und stellt im Nachgang fest, dass er seinen Plan damit zunichte gemacht hat. Ich glaube, das zeigt auch, dass Gott bei unseren Brüdern und Schwestern ist, obwohl sie so viel Leid erleben. Letzten Endes, in dieser gleichen Nacht hat Tamrat einen Traum, wo einfach ein Mann zu ihm sagt, Tamrat, warum verfolgst du mich? Und er versteht am nächsten Morgen überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja, wer war das? Was ist hier? Und er sucht Hilfe bei Christen. Die geben ihm dann auch, er kriegt dann auch so ein neues Testament. Letzten Endes findet er zum Glauben an Jesus durch die Bibel, weil er eigentlich belegen wollte, dass alles nicht stimmt. Und seitdem ist er statt Verfolger Nachfolger. Und weil er so freimütig von Jesus erzählt, gehen die Nachbarn und, sag ich mal, ehemaligen Kollegen, also Muslime, gegen ihn ziemlich hart vor. Also die schicken ihm und seiner Familie, sie haben 6 Kinder, immer wieder so ein Killer, haben sie gesagt. Da gibt es scheinbar jemanden in ihrer Region, der da berüchtigt dafür ist. Interessant ist, dass er bisher nicht zu Hause war, als der da war. Er hat dann immer irgendwo eine Warnung erhalten, geh nicht heim, da ist der Typ schon wieder da, bleib weg. Und so erleben sie seit ihrer Bekehrung unglaublich viel Verfolgung und Leid. Seine Frau Thea, ganz eine kleine Schmächtige, die hat so auch zum Glauben an Jesus gefunden, ähnliche Geschichte. Sie erzählt ihren Mädels draußen auf dem Feld von Jesus, spricht sich rum, die finden die Botschaft von Jesu Liebe, na, das bewegt sie. Dann kommt aber ein Angehöriger, ein Onkel von der Familie und will Thea aufhalten. Und mit was? Wieder mit einer Machete. Thea überlebt es durch ein Wunder Gottes und jetzt kommt ihre Geschichte, die auch wieder Gottes Wirken in der Situation zeigt. Dieser Onkel kam ins Gefängnis, was selten ist. Und im Gefängnis gibt es dort nicht all inclusive, sondern da musst du schauen, wie du überlebst. Thea wusste, wenn sie jetzt da was Schönes kocht, der wird das niemals essen, weil er nur damit rechnet, dass sie Rache nehmen möchte. Also haben sie ihm regelmäßig Geld gebracht ins Gefängnis. Muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Thea wäre fast gestorben an diesem Tag und bringt ihrem Fastmörder ins Gefängnis Geld, damit der überleben kann. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, sie machen seine Feldarbeit und bringen den kompletten Erlös ihm ins Gefängnis. Da habe ich so zu mir mal gefragt, wie hat denn der reagiert? Und sagt sie, der hat einfach weggeschaut und ist gegangen. Sag ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde das vielleicht einmal machen, aber nicht immer und immer wieder. Aber sie sagt uns, hey, Gott hat mir gezeigt, ich muss vergeben, ich muss das loslassen. Als dieser Onkel dann aus dem Gefängnis raus entlassen wurde, hat Thea ihn eingeladen. Sie wollten sich treffen, er hat sich darauf eingelassen. Und Thea hat ihm dann einfach nur gesagt, hey, ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergeben habe. In dem Moment ist in dem Onkel alles zusammengebrochen, der total zu weinen begonnen und der hat letzten Endes Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen. Jetzt gehen sie mittlerweile alle in die gleiche Gemeinde. Ich wollte diese Geschichte zum Abschluss nutzen, weil ich glaube, dass diese Geschichte, sie ist voller Leid, voller Schmerz. Aber die Geschichte, die die zwei uns erzählt haben, ist genauso voll mit Gottes Wirken. Denn ich ganz ehrlich, menschlich betrachtet, ist es nicht möglich, dass du deinem Fastmörder so vergibst. Das ist ein Wirken Gottes in ihrem Herzen. Und dann sitzt sie vor uns und sagt, beide unabhängig voneinander, bitte betet für uns, für unsere Familie. 6 Kinder, die das miterleben, die mit Angst leben. Die ältere Tochter wurde am Traualtar stehen gelassen, weil sie als Familie Christen sind. Die erleben unglaublich viel Leid, Ausgrenzung. Und trotzdem sagen sie, bitte betet für uns, dass wir weiter standhaft bleiben können. Und ich weiß, ihr habt jetzt viel gehört, ihr habt viele Geschichten von Leid gehört. Ich glaube, es ist manchmal gut, auch zu sehen, was in der Welt los ist. Es ist manchmal gut, dass Gott unser Herz bewegt, weil ich bin mir sicher, das bewegt auch Gottes Herz. Es lässt ihn nicht kalt, wenn Brüder und Schwestern in Äthiopien, in Ostafrika leiden. Und ich glaube, er gibt uns die Chance, durch Gebet Anteil zu nehmen, sein Herz zu spüren, aber zu wissen, dass das Gebet auch dort ankommt. Letzten Endes, auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Und ich habe euch die Gebetsanliegen, ich werde dann an dich weitergeben, hier nochmal kurz aufgeschrieben. Sollen wir gleich beten? Okay, genau. Weil dann machen wir das dann, egal ob er laut oder leise, wie ihr beten wollt, vielleicht auch zu zweit oder wie ihr das gerade so am Herzen habt. Wir wollen uns jetzt einfach eine Gebetszeit nehmen. Lasst es einfach im Herzen sacken, aber erinnert euch dran, rechnet mit seiner Macht. Erinnert euch vielleicht in dieser ersten Minute nochmal, wer Gott ist. Und dann betet mutige Gebete, voll Glauben, dass Gott in Äthiopien heute, jetzt in dem Moment eingreift.
Wir sind eigentlich gute Beter und wir machen das laut.
Sehr gut.
Und alle miteinander. Und möchtest du abschließen?
Kann ich machen.
Genau, dann bleiben wir beide hier vorne. Ja. Jesus, ich bin überwältigt und ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige. Wir haben so viel gehört. Wir sind drauf nochmal einfach dran erinnert worden, was du alles schon getan hast. Und wir sind direkt mit hineingenommen worden, wie du wirkst. Und ich weiß nicht, ich glaube, keiner wird dieses Nagelbeispiel vergessen. Danke für die Ermutigung, dass wir beten können. Und so wollen wir das jetzt echt gemeinsam tun. Wir bitten dich, dass du wirkst und dass du die Geschwister in Äthiopien berührst und segnest.